Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Florence Prokowski-Schekete. Als Pädagogin, Bestsellerautorin und Führungskraft direkt aus der Schulverwaltung zählt sie zu den mutigsten Stimmen des deutschen Bildungssystems. Ihre Vita als Person of Color inmitten unterschiedlichster Lebensrealitäten spielt dabei stets eine wichtige Rolle. Florence Prokowski-Schekete deckt auf, wo Vielfalt nach wie vor eine leere Worthülse ist, und sie nutzt ihre Erfahrungen, um ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln, das jedes Kind wirklich sieht und fördert. Wo muss sich Bildung radikal reformieren? Welche Rolle spielt dabei eigentlich Kultur? Und wie gelingt diversitätssensible Sprache in einer radikalisierten Welt? In der heutigen Folge bearbeiten wir die Schnittmenge von Schule, Bildung, Kultur und Diversität. Wir erkunden, wie wir Potenziale entfesseln, Hürden überwinden und wie wir alle von gelebter Vielfalt profitieren können. Vielen Dank, dass Sie mit mir eine Podcast-Folge bestreiten.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
Ich möchte zuallererst auf Ihre Rolle als Buchautorin eingehen. Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem sehr bezeichnenden Titel Mist, die versteht mich ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen, wo Sie ja in sehr vielen, durchaus auch humoristisch anmutenden Situationen, aus denen ableiten, zum einen, wie unbeholfen wir alle sind und zum anderen auch, wie schmerzlich diese Unbeholfenheit trotz allem sein kann. Können Sie mir vielleicht ein bisschen näher bringen, was so prägende Momente vielleicht sogar in Ihrer eigenen Schulzeit oder in Ihrer Laufbahn als Pädagogin waren, die Sie dazu bewegt haben, sich eben so leidenschaftlich und auch so kritisch mit solchen Themen auseinanderzusetzen?
Ja, also wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, dann kann ich wirklich sagen, ich hatte eine sehr idyllische Kindheit. Aber diese Kindheit macht wirklich meine Mami aus, meine weiße Mami und meine Oma. Und auch die Schwester meiner Mama, die jetzt nicht so täglich bei uns war, aber so diese beiden Frauen, die Oma und die Mama, die haben wirklich meine idyllische Kindheit ausgemacht. Und dann aber, wenn man dann rausguckt, da kommt dann schon die Realität auf einen zu. Und meine Mama hat jetzt nie gesagt, du musst aufpassen, wenn du rausgehst, da sind dann ganz böse Menschen oder so. Das hat sie nie gemacht, ja. Sie hat schon gesagt, naja, es kann mal sein, dass wir auf Menschen treffen, die jetzt nicht so sind, wie wir das zu Hause kennen. Aber sie hat mich nie negativ in irgendeiner Form vorbereitet, ja. Und in der Schule war es in der Grundschule auch noch okay, also da waren vielleicht so Kleinigkeiten mit Mitschülern, aber das war nicht der Rede wert. Ich habe dann erst gemerkt, als ich wieder zurückkam aus Nigeria, also ich muss hier dazu sagen, ich war dann mit 9 Jahren musste ich mit meinen Eltern nach Nigeria und bin mit 12 dann wieder zurückgekommen alleine. Und nach dieser Zeit, da habe ich dann eher schon gemerkt, wie Menschen mit mir umgehen und dass dieser Umgang etwas nicht nur mit meiner Hautfarbe zu tun hat, sondern dass die Menschen eben glauben, ich gehöre eigentlich nicht hierher. Also zum Beispiel fragen, ja, du wirst doch mal Ärztin, wenn du mit der Schule fertig bist, und dann hilfst du deinen Leuten zu Hause. Bis ich als Jugendliche kapiert habe, dass zu Hause eben nicht Buxtehude war in Norddeutschland, in Niedersachsen, sondern eben in dem Denken der Menschen Nigeria. Ja, so, das waren so Sachen. Dann in der Oberstufe hatte ich tatsächlich 2 Lehrkräfte, die mich gehasst haben müssen. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich war ein sehr angepasstes Kind. Also man kann mir nicht eine schlechte Erziehung vorwerfen, sondern ich habe, denke ich, in deren Augen einfach nicht in dieses Konzept gepasst. Ja, und das hat man dann an den Noten gemerkt. Sie haben meine Punkte gedrückt, ja, und ja, haben mich einfach versucht, klein zu machen. Aber Gott sei Dank gab es dann immer doch noch die ein oder andere Lehrkraft, die das bemerkt hat und gesagt hat, Moment, das ist nicht nicht das, also was ich von ihnen kenne als Leistung, ja. Und im Referendariat ging es dann weiter, also wenn wir weiter so den Blick in die Bildung oder in die Bildungsbiografie geben.
Entschuldigen Sie nur, Referendariat, ich habe viele österreichische Hörerinnen, das ist sozusagen eine Vorstufe in der Lehrerausbildung.
Genau,
ne?
Das ist nach dem Studium gewesen, also das Studium lief auch noch okay und dann eben diese Vorbereitungszeit, bevor man Lehrer oder Lehrerin sein darf, Referendariat. Ja, da bin ich dann entlassen worden von der damaligen Seminarleiterin mit dem Satz, ihre Kompetenz ist die einer Putzfrau wert. Also ich sag mal, das ist Rassismus pur. Damals war ich aber zu, ich will mal sagen, unbeholfen, unbedarft, zu erschreckt, um da was zu machen. Heute würde ich lächeln und würde dann meinen Anwalt anrufen und dann hätte die Spaß. Ja, also das würde ich mir heute nicht mehr bieten lassen, aber damals war das so. Und ich sag mal, bis zum heutigen Tage erlebe ich, obwohl ich dann, ich bin dann Lehrerin geworden, habe als Lehrerin gearbeitet, dann Schulleiterin, jetzt als Schulamtsdirektorin. Aber ich habe in jeder Etappe eine Situation gehabt, zum Beispiel als Lehrerin wurde mir meine Jacke zerschnitten und es war ganz bewusst eben ein Ziel auf meine Jacke, weil man gewusst hat vom Muster her und so, dass es meine Jacke ist. Solche Geschichten. Als Schulleiterin habe ich auch wirklich Rassismus erlebt von Lehrkräften, die bei mir an der Schule waren, und jetzt als Schulamtsdirektorin erlebe ich auch solche Dinge, aber man muss es mit sich selber ausmachen, ja. Also weder die Geschichte mit der Jacke, da hat man mir den Rücken gestärkt, noch als ich Schulleiterin war und da ganz klar Rassismus im Spiel war. Und jetzt als Schulamtsdirektorin habe ich unlängst auch eben Situationen erlebt. Und auch da habe ich nicht erlebt, dass man mir den Rücken gestärkt hat. Ganz im Gegenteil, ja. Also man muss da wirklich sehr stark sein. Und dass ich trotzdem aber noch in diesem Beruf drin bin, ist, weil ich sage, ich weiß, dass es Schüler und Schülerinnen gibt, die die einfach POC sind, ja. Und ich weiß auch, dass es Lehrkräfte gibt und die möchte ich im Blick behalten. Und ich weiß auch, dass es Lehrkräfte gibt mit anderen Diskriminierungsdimensionen und die möchte ich sehen, ja. Und darum bleibe ich einfach in diesem Feld. Ja.
Mhm. Ich frage das deshalb so genau nach, weil zum einen ja die Themen Bildung und Kultur sehr durchlässige Themen sind, also sehr miteinander verwandt sind, und zum anderen, weil ich glaube, dass wir da durchaus auch Parallelen ziehen können und auch ein Gespür dafür bekommen, für Dinge, die jetzt nicht nur auf das Bildungssystem allein zutreffen, sondern einfach auch auf andere gesellschaftliche Bereiche, nämlich auf gesellschaftliche Bereiche, denen man jetzt nicht zuordnet, dass da jetzt wahnsinnig nur ungebildete Menschen nur rumrennen würden, denen man ja gerne unterstellt, dass sie für sowas besonders anfällig wären, sondern wo eigentlich eine gut bürgerliche Blase zugegen ist und wo das aber trotzdem Thema ist, ne?
Ja, und das ist beim Bildungssystem ja auch so, ne? Als ich Lehramt studiert habe, da habe ich gedacht, naja, da bin ich in einer Bubble drin, die ja pädagogisch ist, und da werde ich solche Sachen nicht erleben. Ja, weit gefehlt. Mhm. Ja, weit gefehlt. Und von daher, ja, passt es wirklich gut auch auf andere Bereiche.
Mhm. Es gibt ja das Sprichwort der Krücke als Zepter. Also die Krücke, die scheinbar negative Erfahrung, die plötzlich zu einem Instrument wird, was einen auf eine ganz individuelle Art und Weise wiederum ermächtigt und was ganz was Neues gibt.
Ja.
Sie sprechen ja sehr offen und auch jetzt in mehreren Büchern schon, auch in Ihrem Podcast im Übrigen, über Ihre Erfahrungen im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Kulturen. Ich würde gar nicht sagen verschiedenen Kulturen, sondern verschiedenen Identitäten. Ja. Das trifft es eigentlich noch besser. Mhm. Inwiefern hat vielleicht auch diese Perspektive Ihnen einen ganz besonderen Blick auch auf das Schulsystem gegeben? Also einen Blick, mit dem Sie noch genauer hinschauen können und sagen können, okay, da haben wir vielleicht Potenziale, wo andere gar nicht mehr hinschauen würden.
Ja, doch, also absolut. Ich denke, die Kombination aus meiner Biografie, aber auch dem positiven Erleben der negativen Situation. Und das klingt jetzt wie eine Paradoxie. Aber diese Dinge, die ich in meinem Alltag erlebt habe, ich habe ja auch ein Kind und habe da ja auch Dinge beobachtet, Wir sind, und ich denke, das habe ich ihm auch so weitergegeben, wir sind niemand, der dann in dieser negativen Situation drin hängt und sich als Opfer sieht, sondern ich gucke dann immer sehr schnell, wie kann ich was Positives draus machen, auch wenn mich die Situation schmerzen, auch wenn sie an einem zehren, aber ich denke, komm, ich habe genug Energie, ja, und was lerne ich aus diesen Situationen und wie kann ich anderen Menschen, die ähnliche Situationen haben, entweder aufgrund der Tatsache, dass sie aus einer anderen Kultur kommen oder weil sie eben eine andere Diskriminierungsdimension erfahren, die ich vielleicht nicht erfahre, aber wo ich weiß, es fühlt sich einfach schlecht an, wenn man eine Diskriminierungsdimension hat. Also wenn jemand zum Beispiel gleichgeschlechtlich lebt und wird deshalb diskriminiert, kann ich zwar nicht in dessen Schuhe diese Erfahrung erleben, aber ich weiß ja, wie es sich anfühlt, diskriminiert zu werden. Ja, und da ich diese Stärke in mir fühle und weiß, ich kann andere Menschen auch inspirieren und das kriege ich ja auch gespiegelt, das ist der Grund, warum ich denke, ich kann auch dem Bildungssystem viel geben und anregend sein, inspirierend sein und auch dazu beitragen, dass sich das eine oder andere im Bildungssystem durchaus erweitert, ändert, ich will aber auch sagen, verbessert.
Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ihnen über sowas rede, ich versuche auch jetzt so ein bisschen eine Innenschau zu geben, ja, denke ich mir dann wiederum, okay, ist das, was ich jetzt tue, nicht eine positive Form oder eine scheinbar positive Form von Diskriminierung, weil ich mir dann denke, na gut, jetzt erleben Sie das alles, ja, und jetzt müssen Sie auch noch besondere Lehren daraus ziehen und quasi etwas Positives rausziehen. Jetzt habe ich ein bisschen die Legitimation, dass Sie das in Büchern aufgearbeitet haben.
Ja.
Also sprich, das Thema selber am Tisch gelegt haben und mir damit einen Zugang ermöglichen, dass ich sage, okay, das ist okay, dass ich drüber spreche. Aber Sie verstehen, was ich meine.
Ja, absolut, ja. Absolut. Also ich sage auch immer, wir lernen nicht am lebenden Objekt. Ja. Also wir fragen auch in der Schule nicht Schüler, jetzt erzähl doch mal, du bist doch schwarz, wie fühlten sich das an? Und sag doch mal, du wirst doch bestimmt diskriminiert. Ich hatte in einer Lesung, hatte mir ein Berufsschullehrer genau das gesagt. Da dachte ich, verstehe das nicht. Ich frage immer meine Schüler und Schülerinnen, ihr seid doch schwarz, ihr erlebt doch Diskriminierung, erzählt doch mal. Und dann sagen die immer, nö. Und sagt er, ich glaub denen das nicht, die müssen das doch erleben. Und sag ich, stopp. Ja, sie versuchen da aus Jugendlichen etwas rauszukitzeln, was sie jetzt zum Thema machen wollen, die möchten das aber gar nicht. Also man muss natürlich erstmal gucken, will die Person das? Und dadurch, dass ich öffentlich bin und das selber eben auch öffentlich gemacht habe, kann man mit mir darüber sprechen. Ja, wenn ich das jetzt nicht wollte, dann hätte ich jetzt die Einladung heute nicht angenommen. Ne? Also das ist okay, wenn man merkt, jemand möchte das auch und gibt das an die Öffentlichkeit. Man muss aber auch zufrieden sein, wenn jemand sagt, ich erlebe das nicht oder ich möchte da nicht drüber sprechen.
Sie haben jetzt exakt die Fährte aufgenommen, die ich gelegt habe und wo ich jetzt in einem nächsten Schritt hin will. Wir erleben das nämlich auch tatsächlich zum Beispiel in Ensembles, in Theaterensembles, mit Themen hinsichtlich Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität, aufgrund von sexueller Orientierung, aufgrund von Herkunft, wo eben genau diese Mechanismen greifen, die Sie gerade angesprochen haben, als Legitimation nach dem Motto, wir haben eh gefragt, ob es jemanden stört, niemand hat irgendwas gesagt, also kann ja wohl nichts dabei sein. Und das ist natürlich ein sehr gefährlicher Mechanismus. Das nehme ich gerade mit aus Ihrer Rückmeldung.
Ja,
ne?
Ja. Das ist gefährlich, weil man muss natürlich immer gucken. Also gerade wenn vielleicht auch Theaterstücke in irgendeiner Form kuratiert werden, wo man bestimmte Begrifflichkeiten benutzt, ja. Also jetzt in meinem Fall, wenn das N-Wort ausgesprochen wird oder weiß ich nicht, für Menschen, die aus der Gruppe der Sinti und Roma kommen, da gibt's ja auch Begriffe. Also im Grunde bei jeder Diskriminierungsform gibt's ja Begriffe, die wir einfach nicht mehr verwenden sollen. Und wenn man dann vielleicht 2, 3 Leute fragt, können wir das benutzen? Und vielleicht sagen die einfach nur, um sich auch zu schützen, ja, dann mach halt. Und dann wundert man sich, wenn aber dann doch vielleicht eine große Empörung kommt, ja. Also von daher muss man da mit einem großen Fingerspitzengefühl vorgehen und auch eine Antwort ist auch nicht die Antwort dann der kompletten Gesellschaft oder der kompletten Zugehörigkeit. Ne?
Ich hatte da eine interessante Erfahrung mit einem Musiker aus dem Roma-Umfeld, aus dem kulturellen Roma-Umfeld, wo es um das Wort Zigeuner ging, ja, und der das sehr gut mir erklärt hat, der gesagt hat, er hat das Wort tatsächlich selber viele, viele Jahre verwendet, ja. Mhm. Um dem quasi eine selbstbewusste Komponente zu geben, um damit umzugehen, um zu sagen, nein, das ist nichts, was mir aufoktroyiert wird, sondern ich sag das selbstbewusst. Ja. Und erst die unter Anführungsstrichen Tabuisierung des Begriffs, also und auch die Einordnung und dass dann öffentlich klar geworden ist, dass das nicht okay ist, ja, erst dann hat er sich sicher gefühlt, auch für sich zu sagen, nein, es ist wirklich nicht okay. Ja, und ich konnte, es war halt meine Form, damit umzugehen, dass es mich nicht jedes einzelne Mal verletzt.
Ja. Ne? Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht bei schwarzen Menschen mit dem N-Wort so. Mhm. Ja, immer wieder ja auch erklären zu müssen, rechtfertigen zu müssen, warum dieser Begriff nicht in Ordnung ist, mhm. ja, aber auch erklären zu müssen, dass Schwarze untereinander, Rapper zum Beispiel, ja, oder ich habe es gestern erst noch gesehen, da gibt es ganz süßen Instagram-Account von zwei Eltern und ich glaube, der Vater ist aus Hawaii, die Mutter weiß ich nicht genau und dann haben die eben so einen ganz kleinen Süßen und die zeigen ihre Erziehung auf Insta, ja, und der Kleine hat in dem gestrigen Post irgendwas gesagt, was sich anhören könnte wie die englische Form des N-Wortes, ja. Und der Vater fand das witzig, dass sich so anhörte, sprach es auch aus und sagte, hey, der kleine 8 Monate alte hat das und das zu mir gesagt, ja. Aber die sind POC. Das ist der Grund, warum sie es aussprechen dürfen. Und bei Menschen, die nicht POC sind, würde ich sagen, natürlich, ihr sprecht es nicht aus, aber ich krieg oft diese Frage gestellt, ja, aber warum dürfen die Schwarzen untereinander das und wir nicht? Ja, es gibt einfach einen Inner Circle und es gibt einen Outer Circle und der Inner Circle kann mit sich das machen, ja.
Wobei wir hier, und das sind wir auch mitten in dem Sprachthema, ein Thema, das die Bildung und die Kultur ja ganz stark vereint im Sinne, dass es sich ständig damit auseinandersetzen muss. Man darf es ja aussprechen. Das ist immer der Mythos, es gäbe das Verbot, es auszusprechen.
Richtig.
Sondern es geht darum, den Leuten zu vermitteln, bitte sprich es nicht aus, weil sich Menschen davor deshalb gekränkt fühlen.
Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es, ja. Also dieses, man wird gecancelt, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, das ist Quatsch. Du kannst sagen, was du möchtest, du musst aber auch mit dem Ergebnis umgehen können, ja. Und wenn jemand vor dir ist, der sagt, ich fühle mich gekränkt, wenn du dieses Wort aussprichst und der dann entsprechend reagiert, dann geht es nicht darum, dass derjenige seine Reaktion rechtfertigen muss, sondern derjenige, der das Wort ausgesprochen hat, muss damit leben, dass der andere gekränkt ist, ja? Und wenn es dann heißt, ja, aber ich wollte den doch nicht verletzen. Ja, wenn ich rückwärts ausparke und nicht gut gucke und ich fahre jemand über den Fuß, das wollte ich auch nicht. Und trotzdem hat der Schmerzen und trotzdem muss ich jetzt irgendwie mit den Konsequenzen leben. Ja, oder was weiß ich, dem Schmerzensgeld zahlen oder sonst was, ne? Und das ist etwas, was oft dann eben diese Diskussionen sind, aber dann doch in Richtung, die sollen sich mal nicht so haben. Und das ist zu kurz gedacht, ja.
Sie haben ja eine, glaube ich, in Deutschland einzigartige Position, Ines. Sie sind nämlich als POC Schulamtsdirektorin in einem staatlichen Schulamt. Also Sie sind an einer sehr hohen hierarchischen Ebene im Bildungssystem angekommen, haben da Gestaltungsspielräume und haben aber auch, nehme ich mal an, ganz spezielle Herausforderungen Tag für Tag vor sich. Können Sie diese Ambivalenz ein bisschen beschreiben, was das bedeutet, insbesondere wenn es darum geht, Diversität zum Beispiel im Bildungssystem eben nicht nur ständig zu fordern, sondern auch ganz konkret strukturell zu verankern? Haben Sie da eine andere Autorität vielleicht?
Ich würde mal sagen, jein. Ich habe meine Arbeit im Bildungssystem begonnen als Mensch mit einem, ich sag mal, Unsichtbarkeitsmantel. Ich wollte, als ich im Bildungssystem angefangen habe, nie darauf angesprochen werden, dass ich schwarz bin und dass es eine besondere Position ist. Als ich mit dem Referendariat begonnen habe, sagte man mir, ach Gott, Sie sind, was machen wir bloß mit Ihnen? Sie sind die erste Schwarze in Baden-Württemberg, wenn nicht sogar in ganz Deutschland, ja? So, und die Presse sagt das ja immer noch und es hat auch nie jemand widersprochen. Von daher gehe ich davon aus, wenn es jemand anderes gegeben hätte, die Person hätte sich gemeldet.
Die kann sich auch gerne jetzt melden.
Kann sich dann auch wissen jetzt melden. Beide. Ganz genau, ja, so bitte. Ist es. Ja, so ist es. Und ich habe aber immer darauf verzichtet, mein Schwarzsein in den Mittelpunkt zu setzen. Und man wollte schon sehr früh entweder mit Presse auf mich zukommen oder das ZDF wollte mal eine Story machen über mich. Da war ich noch in Hessen in einer Grundschule tätig. Ich wollte das nie, weil ich immer gesagt habe, ich möchte, ich möchte, dass man mich als Lehrerin oder als Pädagogin bemerkt in Form meiner Kompetenz und nicht, weil ich schwarz bin, ja. So, jetzt kann man natürlich zu Recht fragen, warum hat sie dann 2020 das Buch rausgebracht? Weil jetzt ist sie ja bekannt. Als ich dann im Schulamt war, wusste ich, jetzt geht es hierarchisch für mich nicht mehr weiter. Nicht, weil mich jemand deckelt. Also ich denke natürlich, Glass Ceiling hat man auch dort in dem Bereich, ja. Also das will ich gar nicht sagen, aber ich will da auch fair sein. Also man hat mich da... Ja, es gab Zeiten, da hat man mich versucht zu drücken, ja, als ich Schulleiterin werden wollte und auch als ich Schulrätin werden wollte, gab es da die ein oder andere Geschichte, wo ich dann schon mal hinterfragt habe und gedacht habe, aha, darum kriege ich jetzt diese Stelle nicht, aber gut, da steht man dann drüber. Aber ansonsten habe ich auch schon eine Anfrage gekriegt in den anderen Bereich, also da will ich das auch fair so ausdrücken. Aber trotzdem habe ich für mich einfach gemerkt, das Schulamt ist für mich jetzt eine Ebene, da habe ich noch gut einen Einblick in Schule. Da habe ich auch noch gut Kontakt zu Schulleitungen und nicht nur Kontakt mit Akten. Weil das bin ich einfach nicht. Ja, also das muss man einfach für sich eingestehen, wo ist mein größter Wirkungsraum. Und deshalb habe ich gesagt, so, und jetzt ist es okay, bekannt zu werden, weil jetzt kann dir niemand vorwerfen, die wird das und das, nur weil sie bekannt ist, ja. So, das also so zu diesem Einstieg, mir selber zu erlauben, jetzt schwarz sein zu dürfen in dieser beruflichen Ebene. Wo habe ich Handlungsspielraum? Ich sag mal, die Tatsache alleine, dass ich schwarz bin und diese Position habe, ist schon so eine Art Cultural Awareness. Also ich bezeichne mich als wandelndes Cultural Awareness Seminar, weil jemand, der mit mir zu tun hat, der mich zunächst einmal sieht, ja, und gar nichts groß von mir weiß, sieht erstmal eine schwarze Person. Dann redet die Person mit mir und die Person merkt, ach Gott, die spricht Norddeutsch. Also, ne, da passt schon mal das Äußere mit der Sprache nicht zusammen. Da macht's ja schon Klick bei den Leuten. Das ist also schon mal Cultural Awareness umsonst. Ja, so. Und dann ist es natürlich so, dass mein ganzes Agieren, das Diversitätsthema nicht immer ansprechen muss, aber das Diversitätsthema natürlich, im Blick hat. Egal wie ich entscheide, egal wie ich mit Menschen umgehe. Und das müssen auch nicht immer nur POCs sein. Klar, weil wir haben ja gar nicht flächendeckend POC-Lehrkräfte. Also auch weiße Lehrkräfte, die mit ihren Anliegen kommen, treffen da auf eine Person, die da doch einen anderen Blick auf die Diversität der Menschheit hat. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach oder alle davon profitieren. Jetzt bin ich natürlich im Amt nicht die Diversitätsbeauftragte. Ich habe das Thema Sprachförderung in meinem Ressort. Das war Zufall, weil ich einfach eine Idee hatte, wie können wir die Sprachförderung so organisieren, dass das gut klappt. Ja, und darum mache ich das für das ganze Schulamt. Ich habe aber gemerkt, und ich habe 2014, 15 mit dem Thema angefangen, ich habe gemerkt, das hat mir wahnsinnig viele Türen geöffnet. Denn wenn ich in irgendeine Behörde komme oder dort anrufe und sage, wir brauchen das und das für unsere Schüler und Schülerinnen mit Fluchterfahrung, ich habe gemerkt, man sagt mir nicht nein. sondern ich habe wirklich ganz schnell Türen geöffnet und konnte dieses Thema ganz gut platzieren. Ja, also das hat dann schon geholfen und die Kultusministerin ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich bei dem Thema Tauben im Gras von Wolfgang Köppen, ich habe mir das angeguckt und habe dann, und die Lehrerin, die das Ganze öffentlich gemacht hat, hat mit mir auch am Anfang gesprochen.
Können Sie kurz die Causa nur...
Das kann ich gerne machen, ja. Und zwar war das vor 3 Jahren, glaube ich, ungefähr, kam eben diese Lehrkraft auf mich zu und sagte, wir müssen in der beruflichen Schule, in dem beruflichen Abitur Wolfgang Köppen lesen, Tauben im Gras. Und das ist eine Lektüre, die die Nachkriegszeit bespricht. Und auch eben die Besatzungszeit in Deutschland. Und da wird das N-Wort ausgesprochen in vielfacher Art und Weise. Mhm. Ja. Und eben auch in sehr herabwürdigender, negativer Art und Weise. Und die Lehrerin, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, ist selber POC. Und sie sagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit meinen Schülern und Schülerinnen lesen. Wenn man mich aber zwingt, gehe ich aus meinem Beruf raus. Ja. So, und dann habe ich lange nichts von ihr gehört. Und dann kam das Ganze in die Presse. Und ich habe das dann beobachtet, wie damit umgegangen wurde. Und die Art der Diskussion, ja, aber unsere Schüler und Schülerinnen müssen doch divers erzogen werden und müssen doch dieses Thema haben und so, dachte ich, ja, aber wo diskutiert man über die POC-Schüler und Schülerinnen, die ja auch in unseren Schulen sitzen, die dann, ich zitiere jetzt, N-Hure lesen müssen und so weiter. Das möchte kein Kind. Es hat eine schwarze Mutti zu Hause, zum Beispiel, ja, so. Und das wurde nicht mitdiskutiert. Und das hat mich sehr erschüttert. Und dann habe ich im Kultusministerium das Gespräch gesucht und war sehr, sehr positiv angetan von der Art und Weise, wie man mir zugehört hat, wie man auch das, was ich gesagt habe, in die Entscheidung mit reingenommen hat. Und wenig später bekam ich dann eine Mitteilung, wir möchten, dass Sie in dem Schulbeirat der von Baden-Württemberg sitzen. Und das als persönlich berufenes Mitglied. Also nicht als Schulamtsdirektorin, sondern als Autorin, als Podcasterin, als ich. Ja. Und immer wenn ich die Kultusministerin sehe, dann kommt sie wirklich strahlend auf mich zu und sagt, wir sind so froh, dass wir sie haben und dass wir im Zweifel immer wissen, wir können sie fragen. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass man wirklich an der höchsten Amtsspitze diesen Blick hat und die Anerkennung, ja, ohne dass ich jetzt täglich irgendwie gefragt werde oder das Thema thematisieren muss, aber alleine, dass man sich in den dass man mich in den Schulbeirat gesetzt hat, da habe ich gemerkt, ja, da hat man diese Anerkennung. Das ist nicht flächendeckend. Und natürlich auch im Bildungssystem ist die Gesellschaft also wiedergespiegelt. Und es gibt auch Bereiche, da bin ich einfach nur fassungslos. Ja, aber ich bin froh, dass in der Amtsspitze da jemand sitzt, auch wenn sich das nächstes Jahr ändern wird, weil wir Landtagswahlen haben, aber im Moment sitzt da jemand, der einen ganz offenen Blick auf dieses Thema hat und der ganz klar sagt, ich kann nicht alles wissen, aber ich muss wissen, wo ich fragen kann.
Das ist natürlich ein interessanter Appell, weil er greift etwas auf, was ja schon auch so ein bisschen immer wieder mitschwingt, so ein Verunsicherungsmoment. Ja. Ich versuche es immer an mir selber zu erzählen, weil sonst ist immer so ein Fingerzeig, also auch um die eigenen Dilemmata ein bisschen aufzugreifen. Ich habe auch zum Beispiel gegoogelt, wie wir dieses Thema der Hautfarbe richtig benennen. Ja, das ist, bin dann zwar drauf gekommen, die Benennung, die ich dafür hätte, ist auch die, die quasi als sprachsensibel eingestuft wird, aber ich weiß ganz genau, das kann sich auch relativ flott ändern. Ja.
So ist es.
Und diese Verunsicherungen sind ja da. Was Sie jetzt da sagen, ist sehr spannend vor folgendem Hintergrund. Erstens, man findet durchaus Verbündete an Orten, wo man es gar nicht glauben würde.
Ja.
Na, das ist ja was Schönes.
Ja.
Und zweitens, es ist auch wichtig, dass diese Verbündeten und man selber an Spitzenpositionen kommen, weil erst von dort man beginnen kann, das System eigentlich so richtig substanziell aufzurollen, oder?
Absolut, absolut. Zumal ich ja in einem Beamtensystem sitze, ja. Und natürlich kann man auf der einen Seite sagen, ah ja, den Beamten passiert doch nichts, ihnen wird nicht gekündigt und ist doch alles gut, ja. Aber das ist ein Trugschluss, denn Lehrkräfte zum Beispiel sind schon auch verunsichert. Komme ich ganz frisch in den Beruf, dann bin ich erstmal Beamtin auf Probe. Das heißt, ich möchte eine Lebzeitverbeamtung haben. Da sage ich mal in der Schule lieber nichts, weil mein Schulleiter, meine Schulleiterin muss mich ja Lebzeitverbeamten. Hat die Person mich auf dem Kieker? Ich will lieber nicht auffallen, ja? So, also da ist eine Angst, ja? So, dann hat man vielleicht die Lebzeitverbeamtung, aber vielleicht hat man ja noch Ideen. Man möchte sich noch auf irgendwas anderes bewerben. Also braucht man eine Anlassbeurteilung. Oh, da möchte ich lieber nicht auffallen, ja? Also diese Angst, aufzufallen und wie man mir mal sagte, oh, seien Sie vorsichtig, Sie möchten doch noch was werden, ja? Jetzt bin ich aber so erzogen worden, wir sind alles Menschen und wir sind höflich, aber wir müssen uns gewisse Dinge nicht gefallen lassen. Und ich bin auch nicht obrigkeitshörig erzogen worden. Also wenn ich eins nicht bin, ist es obrigkeitshörig, ja? Und als man mir sagte, Vorsicht, Sie wollen doch noch was werden, und da war ich schon Schulrätin, ne? Da habe ich dann gesagt, och, ich bin Mensch, was soll ich denn noch werden? Da war man ganz verunsichert. Ja, aber Sie wollen doch vielleicht noch. Ja, das ist nichts, was mich beeindruckt. Aber natürlich, ich kann es Menschen nicht übel nehmen, wenn sie davon eingeschüchtert werden von sowas, ja. Und darum haben Sie vollkommen recht, wenn man in einer bestimmten Situation ist, dann kann man die Dinge schon benennen. Jetzt habe ich eine Art, diese Themen zu benennen. Ich versuche nicht, mit dem erhobenen Zeigefinger das Ganze zu machen. Ich versuche auch nicht, die Menschen an den Pranger zu stellen, sondern ich versuche, sie schon auf meine Seite zu holen. Natürlich gibt es ignorante Menschen. Es gibt auch, und das sage ich jetzt einfach mal so, auch dumme Menschen. Ja, egal in welcher intellektuellen Schiene sie sind. Dummheit hat mit mir überhaupt nichts mit dem Schulabschluss zu tun. Null. Ja, sondern Lebensdummheit finde ich auch in den höchsten intellektuellen Ebenen. Ja, so. Und natürlich habe ich die auch. Und manchmal denke ich dann, okay, dann kann ich nichts machen. Aber die Mehrheit der Menschen, mit denen ich zu tun habe, wollen zuhören, wollen begreifen, wollen lernen. Und das, finde ich, ist schon das Allerschönste, wenn ich merke, wenn jemand sagt, und das ist mir auch passiert, jemand kurz vor der Pensionierung, wirklich älter als ich, hätte es gar nicht nötig gehabt, sich so zu öffnen. Und die Person sagte, gell, Sie sind schon sehr erfolgreich mit dem, was Sie machen. Sag ich, ja, ich glaube schon. Und dann sagte die Person, wir waren wirklich auch nur zu zweit, sagte sie, die Person, wissen Sie, ich weiß jetzt und habe jetzt auch gehört, das N-Wort soll man nicht sagen. Ich weiß aber nicht, warum. Können Sie es mir erklären? Und ich fand das so toll. Und die Person sagte, ich bin selber mit POCs aufgewachsen, die eben von der damals Besatzungsmacht, wie man damals sagte, ja, in Anführungsstrichen, und wir sind als Kinder, haben wir rumgetollt und die haben mich so und so genannt und ich habe die N genannt. Und das war damals irgendwie okay, aber ich will jetzt wissen, warum es nicht mehr geht, erklären Sie es mir. Und genau das ist es, ja, wo ich dann auch denke, Hut ab, das finde ich schön, ja.
Das heißt, es geht jetzt überhaupt nicht um eine angeborene, generische Perfektion in allem, was man tut, sondern einfach um eine Offenheit, sein Verhalten laufend zu adaptieren, ein bisschen nachzubessern, zu schauen, okay, wie haben sich auch einfach die Umstände geändert, wie haben sich Zustände zueinander verändert, ja, und wie können wir dem gerecht,
ja,
werden.
Und auch nicht zu relativieren, was ja gerne gemacht wird, ja, das, was ich auch erlebe, auch im beruflichen Bereich, dass dann relativiert wird, ja, warum denken Sie das, ist das nur Ihr Bauchgefühl und so, wo ich dann denke, okay, wir hören das Gespräch auf, weil das brauche ich dann auch nicht. Ne?
Ja. Sie haben ja versucht, einige Veränderungen anzustoßen. Lassen Sie uns einfach ein bisschen eine Erfolgsgeschichte jetzt erzählen, wo, auch um den Optimismus zu schüren, was sind so die 2, 3 Punkte, wo Sie das Gefühl haben, da haben Sie was erreicht, aber nicht einmal nur im Diversitätsthema. Also da sind wir genau wieder an dem Punkt. Sie sind ja nicht nur jemand, der für Diversität steht, sondern Sie sind auch schlicht und ergreifend Schulamtsdirektorin mit einem breiten Portfolio. Was sind so die Dinge, auf die Sie stolz sind in Ihrer bisherigen Laufbahn?
Ja, ich fange jetzt trotzdem mal mit dem Punkt Diversität an. Was mich wirklich sehr, sehr erfreut hat und auch immer wieder erfreut, ist, wenn Schulleitungen mich anrufen und sagen, wir haben da die und die Herausforderung, ja, mit Schülern mit Migrationshintergrund oder mit Eltern oder mit Missverständnissen oder mit Unverständnissen auf beiden Seiten, ja. Und die Schulleitungen dann sagen, ich brauche jetzt mal ihren Rat. Ja, das finde ich toll. Und da merke ich auch, die rufen mich nicht an, weil sie jetzt die Schulamtsdirektorin anrufen, sondern sie rufen mich an, weil sie wissen, dass sie zu dem Thema einen Rat bekommen. Ja, das ist etwas, was mich stolz macht.
Also das heißt extern wahrgenommene Kompetenz schlicht
ja,
und ergreifend.
Ja, ganz genau.
Die
ja.
man auch anzapfen darf.
Die man anzapfen darf und wo es dann auch nicht irgendwie, wo es nicht komisch wird, ja, sondern ja, die man anzapfen darf. Oder, was sind es noch? Es ist jetzt schwierig, über Dinge zu sprechen, wo ich das Gefühl habe, ich habe da Erfolg, einen bestimmten Erfolg gehabt. Aber also ich denke, Lehrkräfte, auch Schulleitungen wissen, dass ich alleinerziehend war zum Beispiel. Und dann trotzdem diese Position erreicht zu haben, da merke ich bei vielen eine Offenheit, ja, dass sie sich trauen, auch von sich zu berichten. Nicht als Klagemauer. Das gar nicht, sondern dass sie anrufen und zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe, und das hat auch nicht nur was mit dem Alleinerziehen zu tun, sondern ich glaube, das hat einfach auch was mit mir als Mensch zu tun, dass auch ein gestandener Schulleiter mich anruft und sagt, wissen Sie, kann ich da und da freigestellt werden? Ich muss mit meiner Mutter zu einem Arzttermin oder also was sehr Persönliches, ja. Und wo ich dann merke, die trauen sich, das, also sich zu öffnen und eben zu fragen, ist es möglich, ja? Und dann denke ich, Mensch, dann muss da irgendwo schon auch ein Vertrauensverhältnis da sein oder das muss wohl ausgestrahlt werden, dass sie sich das trauen, ja, und dass sie da diese Offenheit haben. Und der Bereich, und jetzt sind wir immer noch bei Diversität, der Bereich Sprachförderung, der ist im staatlichen Schulamt Mannheim und da kann ich stolz sein und mir auf die Schulter klopfen, weil ich den tatsächlich alleine im staatlichen Schulamt vertrete, ja, und das staatliche Schulamt ist sehr groß. Wir haben Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis. Und in diesem großen Bereich habe ich das wirklich aufgesetzt, ja, und dafür gesorgt, dass da auch Haltungen entsprechend vorhanden sind. Und die Schulen, die dieses Thema bedienen und die Sprachförderklassen haben, die machen das wirklich auch mit Herzblut. Und ich habe noch nie irgendwo erlebt, dass es dann heißt, ah, da wird das Kind diskriminiert oder weil die Schulleitung das wirklich mit einer realen Brille machen. Das heißt nicht, dass man sich auch von außen alles bieten lassen muss. Ein Kind, was sich nicht benimmt und einen Migrationshintergrund hat, muss trotzdem ermahnt werden dürfen, ja? Aber trotzdem, das ist sehr, sehr schön aufgestellt, ja.
Wir sind ja mitten in einem Führungskräfte-Thema eigentlich drinnen, ja? Und das ist mir auch wichtig, weil tatsächlich, wenn wir über Repräsentation sprechen und über die Repräsentation von Themen, Lebensrealitäten und so weiter und so fort, dann beginnt das eben dort, wo auch Führungskräfte sind. Und da haben wir natürlich auch in der Kultur ein Problem. Wir sprechen sehr viel, wir wollen gerne mehr migrantisches Publikum erreichen, ja, ja. Wir würden gerne jüngeres Publikum erreichen, wir würden gerne aus dieser und jener Community jemanden erreichen. Ohne dass diese Menschen, die es zu erreichen gilt, in den Führungsstrukturen repräsentiert sind.
Richtig.
Ja? Also da sind wir ja genau in dem, sie verkörpern etwas, nicht nur jetzt als POC, sondern eben auch, wie Sie sagen, als jemand, der eine spezielle Lebenssituation gemeistert hat, der für eine bestimmte pädagogische Herangehensweise gestanden sind und dadurch konnte sich das etablieren im Schulsystem.
Ja, ja.
Aber das zeigt doch, dass wir dass das Thema Repräsentation, was ja auch heiß diskutiert wird, so nach dem Motto, es kann ja nicht um eine Quote gehen, sondern es muss immer um Leistung gehen, dass das schon eine Rolle spielt, oder?
Natürlich, natürlich. Und es ist auch klar, natürlich soll es auch nicht um eine Quote gehen. Ja, ich möchte jetzt auch nicht die Quotenfrau sein. Auf der anderen Seite, ich weiß für mich ganz genau, ich habe meine Position, egal ob als Lehrerin, Schulleiterin, Schulrätin oder jetzt Schulamtsdirektorin, ich habe die Position nur durch Leistung erreicht, ja, und nicht, weil man irgendwie dachte, ah, jetzt wollen wir da eine Quote, auch wenn böse Zungen das behaupten, ja, aber da sage ich immer, Karma erwischt euch auch, ja, also ihr könnt es gerne behaupten, nein, ich weiß, was ich geleistet habe, ich weiß, was ich kann und was ich auch leisten musste, um auf diese Position zu kommen. Ja, also von daher bin ich da für mich ganz entspannt. Und wenn es jetzt so ist, dass ich zum Beispiel in der Kultusverwaltung von Baden-Württemberg tatsächlich die Quoten-POC-Schulamtsdirektorin bin, dann soll es so sein. Ja, dann ist das auch gut, weil ich denke, es muss ja mal jemand sein, der die Erste ist und andere nach sich zieht. Ja, egal, was für eine Diversitätsdimension sie dann für sich haben. Aber es muss ja mal so sein. Also von daher ist es für mich prima, weil ich eben weiß, ich bin durch Leistung auf meine Position gekommen. Ja?
Wir sind ja hier am Bühneneingang. Das bedeutet, wir haben schon einen starken Kunst- und Kulturschwerpunkt natürlich in diesem Podcast. Und im Rahmen dieses Schwerpunkts möchte ich natürlich auch immer die Rolle geklärt wissen, die Kultur in einem speziellen System spielt. Wurscht, ob das jetzt ein Unterrichtsfach ist, eine gelebte Praxis, eine Haltung, was auch immer. Deshalb würde mich bei Ihnen jetzt interessieren, in Ihrem professionellen Bildungsbegriff, welche Rolle spielt denn Kultur tatsächlich? Glauben Sie, ist das ein Fächerthema oder ist das ein Querschnittsthema oder ist es vielleicht überhaupt kein Thema?
Es ist in unserem Bildungssystem immer noch ein Fächerthema. Also, wo können wir Kultur in den Klassenraum bringen? Nehmen wir mal Musik. Nehmen wir mal Kunst. Vielleicht auch noch in dem Bereich Alltagskultur, so heißt es auch. Also, was kochen die und die Kulturen zum Beispiel? Ja, ich überspitze es jetzt aber nur leicht. Die Realität ist so, ja. Dann haben wir noch in Deutsch, wenn wir Glück haben, ja auch noch die eine oder andere Literatur. Stichwort Wolfgang Köppen. Wir haben aber so viel andere Literatur, die man nehmen könnte für diese Themen, ja. Also, es ist für mich immer noch ein bisschen sehr fachbezogen, ja. Und dabei kann Kultur auch spielerisch in den Alltag gebracht werden. Das ist natürlich dann vielleicht schwierig, wenn ich selber aus keiner anderen Kultur komme. Also ich als Lehrerin damals, ich musste gar nicht jetzt gucken, in welchem Fach machen wir das, weil ich war ja schon die andere Kultur von außen, die in die Schule reinkam. Und ich hatte eine Situation erlebt, da war ich schon Schulrätin und musste einen Unterrichtsbesuch abnehmen. Und dann in einer dritten Klasse, die Lehrerin steht vorne, will ihren Unterricht beginnen, ist schrecklich aufgeregt, weil wenn jemand vom Amt kommt, ist immer schrecklich aus der Sicht der Lehrkräfte, ich kann es auch verstehen. Und auf einmal dreht sich ein kleiner Junge zu mir um und sagt, wo kommst denn du her? So, und den konnte ich nicht abspeisen mit, dreh dich mal um, da vorne geht's jetzt los, sondern ich dachte, nee, das wäre auch völlig falsch, ja. Und hab dann gesagt, meine Eltern kommen aus Nigeria und dann eine andere Kleine, oh, ich weiß, wo das ist. Das ist irgendwo in Afrika, nicht so. Und so kamen wir in ein kurzes Gespräch. Der Lehrerin ist es bis heute peinlich. Wenn die mich sieht, es ist ihr bis heute peinlich. Und da sage ich, das muss es doch nicht sein. Denn da haben wir Kulturunterricht gemacht in dem Moment, ja. Und haben das aber nicht, getimed und gesagt, jetzt Dienstag in der dritten Stunde, sondern wir haben es gemacht, weil es die Schüler jetzt gerade interessiert hat, ja.
Das ist aber eine ganz spannende Situation, die Sie da schildern. Denn tatsächlich weiß ich von Menschen mit einem anderen Aussehen als die Mehrheitsgesellschaft, so nenne ich es jetzt einmal, dass sie sagen, es geht ihnen unfassbar auf die Nerven, dass sie dazu befragt werden, woher sie kommen.
Ja, Ja, natürlich. Und darum habe ich auch gesagt, es war ein kleiner Junge, dritte Klasse, ja. Es ist nochmal was anderes, ob ich im Supermarkt stehe und zwischen Trockenobst und Frischnudeln gefragt werde, was mir durchaus passiert, ah, wo kommen Sie her, ja, so. Das ist was komplett anderes, ja. Aber bei Kindern, und also ich sag auch, also im schulischen Bereich, auch wenn es nicht nur Kinder sind, sondern Jugendliche, 10. Klasse, ist völlig egal, das sind lernende Wesen und da sehe ich das nochmal anders. Also ich würde einem Drittklässler nicht sagen, google das, ja, würde ich nie machen, weil, hey, das sind aufnehmende Geister, ja, die möchten und das, da würde ich dieser Kinderseele Unrecht tun. Bei einem Erwachsenen, da kann ich schon Reflexionsarbeit erwarten und sagen, naja, also Sie müssen mich jetzt nicht unbedingt im Supermarkt fragen, wo Sie mich auch gar nicht kennen. Also das geht jetzt einen Tick zu weit. Und man muss auch da wieder mit der Antwort leben. Wie gesagt, bei einem Kind, da würde ich jetzt bei jedem Erwachsenen, der auch eine andere Herkunft spiegelt, auch sagen, seien Sie bei Kindern wirklich gnädig. Bei Erwachsenen gucke ich mir auch an, habe ich da jetzt Lust zu antworten oder habe ich keine Lust zu antworten? Ich persönlich bin das wandelnde Cultural Awareness Seminar. Ich sag immer, wenn auch ein Erwachsener fragt, besser gebe ich ihm eine Antwort, als wenn er mit Unwissenheit weiterlebt. Ja? Und trotzdem sage ich, nicht jede Person aus einer anderen Kultur ist dein wandelndes Google. Ja? Also man kann es nicht von jedem erwarten.
Aber das daraus nehme ich mit, dass sie durchaus für so einen gewissen non-eskalativen Umgang mit Augenmaß plädieren. Also nach dem Motto, ja, wir sind in keiner perfekten Welt. Wir haben diese manchmal unsensiblen Fragen in unterschiedlichen Schattierungen. Das heißt, der eine meint es wirklich total unschuldig und überhaupt nicht böse und freut sich sogar, wenn man ihm sagt, hey, das macht man eigentlich nicht, bitte hör auf. Nämlich aus folgenden Gründen. Und dann gibt's dann halt wirklich ein gewisses Spektrum, wo man sagt, okay, das sind einfach Menschen, da muss man dagegenhalten. Da muss man sich wehren einfach, selbstbewusst wehren.
Ne? Ja, genau. Also genau das ist es. Ich habe irgendwie den Eindruck, jeder Mensch hat eine Aufgabe bekommen. Ja, das ist so meine Lebensphilosophie. Jeder Mensch wurde geboren und hat eine Aufgabe bekommen, die ganz vielschichtig sind. Und ich habe wirklich den Eindruck, meine Aufgabe ist es, einmal im Bildungssystem zu wirken, aber auch dieses Thema der Diversität nach außen zu leben, weil ich wirklich das Glück habe, einerseits in Deutschland sozialisiert worden zu sein von einer weißen Mama, aber auch 3 Jahre in Nigeria gelebt zu haben und dort die Kultur aufgesogen zu haben, wirklich auch da nicht mit einer weißen Mama, sondern eben in einer komplett nigerianischen Familie. Und da ich in der Lage bin, diese beiden Sozialisationen auch gut auszudrücken, zu leben und andere Menschen nicht nur zu inspirieren, sondern ihnen auch was mitzugeben. Und da mir das anscheinend auch wirklich gut gelingt und ich das auch wiedergespiegelt bekomme, habe ich das Gefühl, das ist meine Aufgabe, die ich von dem Universum, nennen wir es, wie wir es wollen, Gott, Universum, wie auch immer, bekommen habe. Ja. Und wenn die wirklich hilft, die Gesellschaft ein bisschen weiterzubringen, dann mache ich das auch gerne. Ja.
Unser Gespräch ist jetzt so im Flug vergangen. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Ich hoffe, es ist okay.
Ja.
Und ich möchte quasi den Sack zumachen und an dem anschließen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Nämlich im Hinblick auf Ihre Aufgabe, von der Sie das Gefühl haben, die ist Ihnen einfach mitgegeben worden. Wie schaffen wir es denn, dass eben genau dieses Thema Diversität, wurscht, ob jetzt an einer Bühne, in einem Museum, in einer Schule oder in einem normalen Büroarbeitsumfeld. Wie schaffen wir es, dass dieses Thema nicht so als mühsame Herausforderung wahrgenommen wird, wo die einen sagen, oh, ich muss mich ständig auf die Zunge beißen und die anderen sagen, oh, ich werde ständig diskriminiert und die Dritten sagen, wir müssen da jetzt einen Beauftragten installieren und die Vierten sagen, das ist alles so, wie soll ich es ausdrücken, so voller negativer Energie aufgeladen. Wie schaffen wir es, dass wir das eben als durchwegs positive Lebensrealität etablieren, die möglichst organisch sich in unseren Systemen ausbreitet.
Mhm. Wissen Sie, meine Antwort wird jetzt bestimmt vielen nicht gefallen oder zu hoch gestochen sein. Zunächst mal muss jeder einzelne Mensch selber sich lieb haben. Das ist mal das allererste. Wenn ich mit mir im Reinen bin, ja, dann habe ich eine gute Basis, und das ist auch ein Appell an Eltern, mit ihren Kindern so umzugehen, dass diese Kinder so aufwachsen, dass sie eine gute, gesunde, selbstbewusste Basis haben, dass sie ein gutes Bild auf sich haben. Denn wenn ich ein gutes Bild habe, und das heißt nicht, dass ich Narzisstin bin oder Narzisst sein muss, aber wenn ich ein gesundes Ich entwickelt habe, dann fällt es mir leichter, nicht in jedem den negativen Menschen zu sehen. Und wenn dann trotzdem was Negatives auf mich zukommt, da gut mit umgehen zu können oder auch zu wissen, ich habe ein Zuhause, da kann ich darüber reden, ich habe Menschen, die mir zuhören, ja, ich habe eine Bubble, eine Oase, da kann ich dieses Negative, was mir widerfahren ist, abgeben und man fängt mich auf. Ja, das ist mal so das allererste, was jeder Mensch für sich haben muss. Und das nicht nur als Mensch mit einem Migrationshintergrund, sondern eben auch als Mensch, der zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Denn wenn ich in mir gesund bin, dann habe ich es überhaupt nicht nötig, andere Menschen zu diskriminieren. Das ist mal das. Und wenn zwei gesunde Menschen sich begegnen und nicht was Negatives in dem anderen sehen, dann würden Sie jetzt, wenn ich sage, oh, das Wort sollten Sie nicht sagen, das würden Sie mir nicht übel nehmen, weil Sie wissen, ich will Ihnen nicht übel, sondern ich sage es aus meiner Emotion heraus. Und wenn Sie ein Wort sagen, was nicht ganz so passend ist, dann würde ich es Ihnen auch nicht gleich übel nehmen, weil wir haben eine gute Kommunikationsbasis miteinander. Ja, und das würde auch in Büros, also ja in Arbeitsbereichen, auf Bühnen, egal da, wo Menschen zusammen sind, das würde schon viel helfen, wenn die Menschen mit einem positiven Blick sich begegnen und nicht gleich das Böse in dem anderen sehen, aber auch offen dafür sind, wenn die hören, ah, okay, der Begriff ist nicht richtig, der will mich nicht canceln, sondern das hat was mit der Person zu tun und ich will die ja nicht kränken, also reflektiere ich bei mir, ja, das hat auch was mit Kritikfähigkeit zu tun. Wer Kritik bekommt, wiegelt die erstmal ab, ja. Aber wenn wir gut mit uns sind, dann wiegel ich die nicht ab, sondern sage, okay, ich höre mir das mal an, ist die Kritik berechtigt, kann ich gut damit umgehen, kann ich sagen, danke, ich denke darüber nach, ja. Und das würde ich mir wünschen, von allen Seiten aber, ich sage ganz bewusst von allen Seiten.
Vielen lieben Dank. Das, was Sie da zum Abschluss gesagt haben, hat viel mit Achtung und Selbstachtung zu tun, was für mich in gewisser Weise ein Cliffhanger ist. Wer Sie live erleben will, kann am 30. August 2025 zu den Tagen der Transformation in Stift Melk kommen, wo Sie eine Keynote halten und auch ins Gespräch kommen mit den Menschen. Tickets dafür gibt es auf www.globart.at. Vielen lieben Dank, dass Sie bei mir zu Gast waren. Es war eine wirklich sehr lebendige und inspirierende Stunde.
Ja, vielen Dank auch. Die ist jetzt so schnell rumgegangen und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wieder live sehen. Ende August freue ich mich.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.